und herzlich willkommen zur Folge Nummer 178 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Amir und ich bin die Christbaumspitze des Schwimmens, eure Führung in die Ereignisse der Schwimmwelt, das Last Christmas der Schwimmnachrichten, regelmäßig in eurem Ohr. Und so auch wieder an diesem Freitag, und ich kann schon mal vorweg schicken, es war ein wirklich harter Kampf, dass die Folge hier heute noch tatsächlich erscheint und nicht einen Delay haben wird. Warum, wieso, weshalb? Dazu gleich mehr. Denn uns erwartet in dieser Woche ein Endspurt in die weihnachtliche Besinnlichkeit mit Geschichten vom Weihnachtstraining und einer Zeitreise ins Rom des Jahres 2009. Die Kenner unter euch werden schon wissen, wo das Ganze hier hinführen wird. Doch bevor wir einsteigen, ein dickes Dankeschön geht raus an zwei große Parteien, die dieses Projekt hier möglich machen. Zum einen möchte ich mich ganz herzlich bei der Firma Speedo bedanken, die nicht nur in diesem Jahr dieses Projekt mitgetragen und unterstützt haben in vielerlei Hinsicht, sondern auch im nächsten Jahr an meiner Seite stehen werden, um dieses Projekt weiter voranzutreiben. Und mehr Details dazu gibt es im Januar. Eine Sache, nur so viel schon mal, auch ihr werdet dann davon profitieren können. Zum anderen geht der Dank raus an euch Hörende da draußen, die zum Jahresende nochmal wieder an den Swimcast gedacht haben. Unter paypal.me/swimcast könnt ihr eure Unterstützung ausdrücken, einen kleinen Euro in die virtuelle Badekappe werfen und mir ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe letzte Woche ziemlich oft gelacht und dafür bin ich wirklich, wirklich dankbar und weiß das echt zu schätzen, diesen Support, diese Unterstützung, die ihr mir hier entgegenbringt und wie ihr eure Wertschätzung ausdrückt. Natürlich könnt ihr mir auch immer eine E-Mail schreiben, wenn ihr was loswerden wollt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was wissen wollt. Wenn ihr was berichten wollt, andre@swimcast.de ist die E-Mail-Adresse, dort erreicht ihr mich auf jeden Fall. Bei Instagram, bei den ganzen Social-Media-Kanälen kann das sein, dass da Nachrichten-Messages gerne mal untergehen. Untergegangen und lächelnd im Gesicht sind auch die Themen, wenn wir über das Weihnachtstraining in der vergangenen Woche sprechen. Denn es war die letzte Woche vor Weihnachten, die jetzt gleich zu Ende geht. Sprich, es gibt auch wieder die letzten Trainingstage und viele kriegt man ja dann mal so mit in den Social Medias, machen nochmal richtig einen raus, 100 mal 100 oder was weiß ich, Stunden schwimmen, irgendwie solche Geschichten und solche spaßigen Veranstaltungen. Habe ich immer eine andere Schiene gefahren. Für mich hieß das immer, ey, wir knüppeln das ganze Jahr durch und dann kann man am letzten Trainingstag, bevor es dann in die Weihnachtsferien geht, nochmal ruhig machen und den Spaßbär rauskehren und dann gemeinsam sich dort in 90 Minuten einfach eine gute Zeit haben in der Schwimmhalle, fernab jeglichen Zeitmessens, jeglichen Stoppens, jeglicher Technikkorrektur oder was sonst immer so da auch alles stattfindet. Und jetzt hatte ich dieses Jahr ja das große Vergnügen, neue Gruppe, neuer Spaß ist so im Wesentlichen das Motto. Das heißt, neue Gruppe heißt, die wissen noch nicht, was man so alles Tolles machen kann, sondern kennen die ganzen Spielchen noch nicht. Das heißt, man kann die ganzen alten Sachen wieder rausholen und nochmal neu präsentieren, immer wieder nochmal anders verkaufen und erklären. Total super. Und weil wir das nicht anders hingekriegt haben, wir haben Montag noch halbwegs normales Training gemacht, bevor wir dann Dienstag zum Abschluss gekommen sind. Und da habe ich Montag mal wieder eine Aufgabe ausgegraben, die sehr, sehr lange nicht mehr auf dem Plan stand, aber wieder mal wirklich gut angekommen ist und die möchte ich hier gerne weitergeben. Weil nämlich auf der Homepage vom Swimcast, swimcast.de, dort findet ihr noch einen Übungskatalog. Ich glaube, Wassertraining oder irgendwo dort ist das versteckt. Und da könnt ihr euch als PDFs, als Dokumente runterladen, verschiedene Übungsserien, Aufgaben, nett beschrieben auch mit welche Intensitäten das sind, wie lange das so ungefähr dauert und so weiter und so fort. Und dort habe ich gefunden den Beep-Test in der Version 2. Den findet ihr dort auch und der gestaltet sich wie folgt. Fängst an mit 2 Minuten Schwimmzeit, müssen die Sportler so viele ganze Bahnen wie möglich schaffen. 150 Meter ist da eigentlich immer drin. Für die richtig Geübten vielleicht auch 175, für die nicht ganz so Geübten 125, aber irgendwo da geht's los. Jeder so, wie er eben leistungsfähig ist. Und nach den 2 Minuten geht es dann los in die nächste Wiederholung und da ist es dann noch 1 Minute 55, die Schwimmerinnen und Schwimmer Zeit haben, die gewählte Strecke zu bewältigen. Heißt also, wenn die Pause sehr kurz war, dann wären es nicht mehr 150, sondern nur noch 125 Meter. Und so wird es von Wiederholung zu Wiederholung 5 Sekunden kürzer, das Intervall, bis man irgendwann dann so bei 20, 15 Sekunden ankommt und bei 25 Metern auch tatsächlich Schluss ist. Macht eine Heidengaudi, dauert so ungefähr 35, 40 Minuten. Total super, schwimmt man irgendwas 2 Kilometer, sowas roundabout, wenn man es ein bisschen drauf anlegt. Und dann sind wir Dienstag in das wirkliche Abschlusstraining eingegangen. Also 90 Minuten Spiel und Spaß im Hallenbad. Und haben angefangen mit 10x50 nach Ansage. Und ich dachte so, ja okay, was kennt man so von früher? Alles erstmal ein bisschen mit Start. Standen dort zu zweit. Und meinte ich so, okay, der erste 50er, wir beginnen mit dem Salto vorwärts. Und dann, weiß ich nicht mehr, Kraul ohne Atmung hin, Brustbeine, Rückenlage zurück. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Und von den 16, 17 Sportlern, die da waren, haben original keiner einen Salto gemacht. Das war ein bisschen enttäuschend. Da bin ich mehr Mut gewohnt. Wir arbeiten dran, dass wir das demnächst hinkriegen. Immerhin sind sie dann irgendwann später rückwärts geschwommen und seitlich und haben versucht, die 5-Meter-Leine zu berühren und sich dann ausgehangen, ein bisschen näher herangetragen. Blablub, gab ordentliche Bauchklatscher. Mal was Neues probieren und sich ausprobieren. Total super. Tic-Tac-Toe-Staffel gemacht, Tannenbaum schwimmen, Weihnachtslieder singen. Es ist eines der Trainingseinheiten, wo ich finde, dass der Trainingsplan wirklich immer ein Gesamtkunstwerk wird. Man arbeitet hin auf den Höhepunkt. Sollte eigentlich immer so sein, aber wir kennen ja nun alle auch irgendwie die Hektik des Alltags. Es klappt nicht jedes Mal, aber so Weihnachten ist dann schon immer so ein Ding, wo du sagst, okay, wir arbeiten uns wohin und werden immer teamorientierter und müssen immer mehr zusammenarbeiten. Und am Ende gab es dann mit Zettelchen, sollten sie einen Weihnachtsliedtext zusammenbasteln. Dieses Jahr war O Tannenbaum dran. Dann bringt man den in 5 Minuten in die richtige Reihenfolge. Wir hatten keine Zeit mehr, das übers Schwimmen zu regeln. Und dann haben wir alle am Ende noch im Kreis gestanden und zu 18, was wir dann waren mit uns beiden Coaches, haben wir dann O Tannenbaum gesungen. Ein unfassbar langweiliges Lied, wenn man sich den Text mal anguckt und dann 1,5 Minuten dort singen muss. Aber es schweißt zusammen und wir hatten unseren Spaß, gute Laune und sind alle mit einem dicken, dicken Grinsen in die Weihnachtsferien gefahren, in die letzten Schultage und haben jetzt erstmal 2 Wochen Pause, bevor es dann am 6. Januar auch schon wieder weitergeht. Während wir uns also dann Montag, Dienstag in den kleinen Regionalbädern, Hallenbädern in Hamburg vergnügt haben, war das DSV-Team auf der Rückreise von Budapest. Von den Kurzbahn-Weltmeisterschaften ging es zurück nach Deutschland. Nicht für das ganze Team, sondern nur noch für einen Teil des Teams, denn einige waren vorher schon abgereist. Unter anderem die Medaillengewinner und Gewinnerinnen Isabel Gose, Florian Wellbrock, der Olympiasieger Lukas Mertens waren schon vorher weg, damit sie Sonntag in Baden-Baden im dortigen Kurhaus beim Ball des Sports teilnehmen konnten, wo die Sportlerinnen und Sportler des Jahres ausgezeichnet werden, wo auch Lukas Mertens einen weiteren Preis mit nach Hause für die Vitrine mitnehmen konnte. Er muss ja die Kurzbahn-WM krankheitsbedingt verlassen und wieder abreisen. Okay, ist wie es ist. Team war dann um 1 dezimiert. Das hatte ein paar Auswirkungen für die Staffel, auf die wir später noch kommen werden. Und es gab ja einige beherrschende Themen dort in der ungarischen Hauptstadt. Wir werden in dem folgenden Blog ganz auf jeden Fall über die Weltrekordflut sprechen, auch darüber, wie es wohl dazu kommen konnte und was die Ursache dafür ist. Und Spoiler-Alarm, es sind diesmal keine Anzugveränderungen, wie sie in Rom 2009 dazu geführt haben, dass es auf einmal 43 Weltrekorde in einer Weltmeisterschaft gab. Dieses Mal gab es 30, das müsste die zweithöchste Anzahl ever gewesen sein und hat dafür gesorgt, dass der Pool in Budapest mit, ich glaube, jetzt insgesamt 63 Weltbestmarken, die dort geschwommen worden sind, auf Rang 2 der Rangliste geklettert ist. Wir werden uns darüber unterhalten, da gibt es nämlich einige spannende Beobachtungen zu machen, von denen auch die deutschen Athletinnen und Athleten, vor allen Dingen, glaube ich, im Nachwuchsbereich extrem profitieren können und lernen können. Aber bevor wir zum internationalen Blick kommen, bleiben wir mal noch bei den schwarz-rot-goldenen Farben beim DSV-Team. Und da ist es ein Athlet, der wieder sein Coming-out gefeiert hat. Ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Nach eher etwas enttäuschenden Auftritten in Paris war es jetzt hier Florian Wellbrock, der für das DSV-Team mit 2 Silbermedaillen und 2 Vize-Weltmeistertiteln wieder zurück nach Deutschland geflogen ist. Über die 800 und 1500 Meter Freistil war er nämlich in den Vorläufen so schnell gewesen, dass es jeweils für Silber gereicht hat und sich die Kandidaten, die 8, die dort im Finale im schnellsten Zeitlauf ins Wasser gesprungen sind, richtig, richtig anstrengen mussten, um seine Vorlaufzeiten oder seine Vormittagszeiten zu unterbieten. Nochmal zum Mitschreiben, die 1500 Meter Freistil von Florian, 14 Minuten 17,27, es war seine drittschnellste Zeit aller Zeiten, nur 10 Sekunden hinter seiner Weltrekordzeit aus Abu Dhabi vor 3 Jahren. Einer der wenigen Weltrekorde, möchte man schon sagen, die hier das Spektakel in Budapest in der Duna Arena überlebt haben. Über die 800 Meter Freistil hieß es nach 7 Minuten 31 Sekunden und 90 Hundertstel, dass das Rennen für ihn beendet ist. Das war seine zweitschnellste Zeit, die er jemals geschwommen ist und das auch nur 4 Sekunden über seinem deutschen Rekord. Also zwei wirklich richtig, richtig starke Rennen, die er hier ins Wasser gebracht hat. Und wenn du Florian Welbrock schwimmen siehst, dann denkst du eigentlich so, ey, das ist kein Kurzbahnspezialist, das kann eigentlich nicht funktionieren. Es sind lange, druckvolle Züge, er profitiert extrem von einer hohen Wasserlage, von einer wahnsinnig sauberen Technik. Er ist stilistisch immer noch einer der schönsten von allen, die dort durchs Becken schwimmen. Also es ist wirklich eine Studie, die man daran machen kann, das sieht super, super hübsch und effizient aus. Und er hat diese absolute Freiwasserdominanz, die er in Tokio gezeigt hat, die er beim Weltcup in Neom gezeigt hat. Und für mich ist so, dieser Kontrast ist so unfassbar. Also das kann man sich ja kaum vorstellen. Dann schwimmst du 10 Kilometer in Saudi-Arabien, in Neom vor der Küste, ohne Wenden, ohne alles mit Bojen und wechselst dann nur ein paar Wochen später auf die Kurzbahn, wo du alle 15, 14, 13 Sekunden musst dich einmal um deine Achse drehen, wieder abstoßen und dann wieder schwimmen. Das heißt, das sind so, keine Ahnung, 10 Sekunden schwimmen und dann 3 Sekunden Wende. Das ist eine völlig andere Welt. Und gibt's eigentlich auch keinen weiter, der das in der Art und Weise so ins Wasser bringt wie Florian. Also mir fällt da zumindest keiner ein und wird jetzt hier in Budapest 2-mal Vize-Weltmeister. Das ist wirklich beeindruckend. Auch die Manier, wie er das gemacht hat, mit der Dominanz. Ich meine, Sven Schwarz schwamm dann in seinem Windschatten mit, aber es sah nie so aus, als hätte Sven auch nur den Hauch einer Chance, hier an Florian ranzukommen. Und wird dann folgerichtig, auch mit den Leistungen, mit der Ästhetik, die er dort ins Wasser gebracht hat, 2-mal Vize-Weltmeister. Und im Gegensatz zu anderen, bei Isabel Gose kam das mal kurz auf, wir werden auch gleich noch drüber sprechen, könnte man jetzt wirklich sagen, ey, die ganz große Konkurrenz war ja nicht da. Ein Paltrinieri war nicht da, ein Daniel Biffen war nicht da, ein Bobby Fink nicht, ein David Bethlehem, ein David Aubrey, ein Damien Jolie, ein Sam Short waren nicht da. So, also die Hälfte oder drei Viertel des Olympiafinales sind nicht nach Budapest gereist, um hier um die Wette zu schwimmen. Okay, fair enough, du kannst bloß die schlagen, die da sind und mit den Zeiten, deswegen war die Einordnung so wichtig, dass wie viel schnellste Zeit, die er jemals geschwommen ist, ist denn, wie weit ist er denn weg von seinem deutschen Rekord oder vom gleichbedeutenden Weltrekord über die 1500, die waren wirklich stark und das soll den Erfolg überhaupt nicht kleinreden, sondern nur einordnen, wer bei ihm eigentlich alles noch in der Konkurrenzsituation gefehlt hat, weil das bei Isabel Gose aufgemacht wurde, und bei ihm irgendwie nicht und das finde ich dann doch so ein bisschen unfair. Flo sah richtig, richtig gut aus und ich glaube, das hat einen ganz einfachen Grund. 7 Wochen Trainingspause nach Olympia. Punkt. So einfach ist das. Ich bin weiterhin ein Advokat für intelligent gesetzte Pausen. Ich glaube immer noch, eine lange Trainingspause führt zu schnellen Zeiten. Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. C-Lizenz, die Einheit von Belastung und Erholung, eminent wichtig. Nicht umsonst brechen so viele Sportler nach den Olympischen Spielen erstmal, fallen in ein Loch, wissen nicht, wo es hingehen soll, sind mental und physisch ausgelaugt, sind am Rande der Belastbarkeitsgrenze, machen eine Pause. Alles zurecht, alles richtig. Ich glaube immer noch, dass Lukas Mertens nur Olympiasieger geworden ist, weil das Jahr so kilometerschwach war. Weil er topfit war, weil sich sein Körper 100% regenerieren konnte. Ein Jahr vielleicht ein bisschen lang, das kann man jetzt völlig zu Recht sagen, das ist fein, das ist okay, das Argument. So, aber wie jetzt bei Florian zum Beispiel, 7 Wochen Pause. Olympia war am 11.8. zu Ende, das heißt, er hat irgendwann Anfang Oktober angefangen wieder zu trainieren. Und was schafft man denn da so inhaltlich in 2 Monaten? Das ist relativ schwierig, dort wieder eine solide Grundlagenbasis aufzubauen. Also wenn, dann nicht viel mehr als das. Warum geht das dann trotzdem, dass er dort wieder so schnell ist? Weil sein Körper eben in einem optimalen Erholungszustand ist. Muss man ein bisschen Mut haben, das mal wirklich auszuprobieren? Was würde mich wirklich, wirklich interessieren? Von den nächsten Weltmeisterschaften Singapur, Geh rein, mach die Datenanalyse. Ja, guck dir das an, mach von mir aus im, oh, wann sind die, irgendwann im Juni oder Juli, whatever. Dann mach im Mai, April. Mach vielleicht mal 3 Wochen Pause. Gönn dem Körper seine Erholung. Und dann bereitest du dich voll vor auf die Weltmeisterschaften. Vielleicht klappt's ja, vielleicht auch nicht, mag sein. Andere Sportler, die, glaube ich, echt eine lange Pause hatten, zumindest wenn man so ein bisschen den Nachrichten glauben darf. Lukas hat natürlich lange Pause gemacht, jetzt aber auch viel in der Weltgeschichte umhergetingelt, vor Olympia, ja, jetzt aber auch nach Olympia. Eine Summer McIntosh hat auch keiner gesehen nach den Olympischen Spielen. Ein Luke Hobson war für mich völlig neu, eine Gretchen Walsh, Kate Douglas. Kate Douglas hat jetzt die Weltcup-Tour mitgemacht, okay, fair enough, hat auch Noe Ponty gemacht, Quinn Ha-Young, Regan Smith. Also auch das kann funktionieren, dass man dort die Weltcup-Tour mitmacht und dann trotzdem schnell ist bei den Weltmeisterschaften. Nichtsdestotrotz halte ich das Ganze für auf Verschleiß gebaut und man darf da nicht vergessen, Quinn Ha-Young hatte furchtbare Olympische Spiele, Noe Ponty hat, glaube ich, auch keine Medaille gewonnen bei den Olympischen Spielen. Und geht jetzt auf der Kurzbahn richtig steil. Also möglicherweise hat auch einfach irgendwas in der Trainingsplanung nicht so richtig gepasst. Und Regan Smith ist für mich nochmal ein ganz anderer Fall, weil da müssen wir auch auf Isabel Gose gucken und kommen damit gleich zum nächsten Thema. Das ist für mich ein Unterschied, ob wir hier über Männer oder über Frauen reden. Denn es gibt 2 wesentliche Unterschiede zwischen einem Florian Welbrock und einer Isabel Gose oder einer Regan Smith. Das eine ist, Isabel ist 5 Jahre jünger als Florian. Florian ist Jahrgang 97, Isabel Jahrgang 2002. Ganz andere Erholungszyklen, fragt mal Ole Braunschweig. Und als zweites, Isabel und Regan sind beides Frauen. Und das meine ich jetzt gar nicht böse, was jetzt kommt. Frauen haben weniger Muskeln, das ist so, Punkt. Frauen haben dafür einen höheren Fettanteil im Körper, ist auch so, Punkt. Habe ich nicht gesagt, dass sie dick sind oder fett, um Gottes Willen. Das ist einfach so, ist biologisch so vorgegeben. Und diese Kombination sorgt dafür, weniger Muskeln heißt, du kannst in dem ganzen Trainingsprozess, in den Intensitäten, auch in den Wettkämpfen, häufst du weniger Laktat an als Männer, die in der gleichen Intensität schwimmen. Plus, dass du über das Fettgewebe und den damit verbundenen aeroben Stoffwechsel das Ganze auch etwas schneller wieder abbaust. Das heißt, du hast eine kürzere Regenerationszeit und kannst deshalb vielleicht nach den Olympischen Spielen, nach so Höhepunkten oder so generell, etwas schneller wieder anfangen und deine Leistung auch ins Wasser bringen. Und das sind für mich wesentliche Unterschiede, die betrachtet werden sollten, wie so generell Männer- und Frauenunterschiede im Trainingszyklus haben. Damit sind wir bei den Frauen, bei Isabel Gose. Und Isabel hat, glaube ich, ihrem Sportjahr jetzt hier in Budapest die absolut perfekte Krone aufgesetzt. Es war die Kirsche auf der Torte, die Icing on the Cake, was auch immer, das Schleifchen ums Geschenk. Such dir irgendeine Redewendung aus. Über die 1500 Meter Freistil wird sie Weltmeisterin auf der Kurzbahn und kann sich neue Visitenkarten drucken lassen, was Neues auf den neuen Autogrammkarten, was Neues auf den Briefkopf drauf. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Goldmedaille. Und da kann man sich auch nochmal ans Jahresanfang zurückerinnern, an Abu Dhabi, an Doha, an die Weltmeisterschaften, an den wilden Schlagabtausch, den sie sich mit Simona Quadarella dort geliefert hat und bitteres, bitteres Lehrgeld gezahlt hat, weil sie dort nicht den Weltmeistertitel gewann, sondern mit dem Vize-Weltmeistertitel nach Hause ging, den aber nur um wenige Hundertstel gewonnen hat, verloren hat, also Weltmeistertitel verloren hat, die Silbermedaille gewonnen hat. Da aber so viel Erfahrung gesammelt, und das geht ja vielen so, dass sie einmal hinfallen und dann geht's weiter, so viel Erfahrung gesammelt, dass sie jetzt dann bei Olympia mit der Bronzemedaille nach Hause fahren konnte und hier in Budapest mit der Goldmedaille um den Hals hängend in Baden-Baden bei der Sportlergala teilnehmen konnte. Ihre Zeit 15:24:69, das war nicht das spannendste Rennen der Wettbewerbe. Sind wir uns einig, ja? Das war von Anfang an eine so dominante Vorstellung, dass das Rennen quasi schon fast langweilig war. Also es war nach 400 Metern, war da eigentlich gar kein Zweifel mehr, dass Isa das Ding hier ziehen wird, dass sie hier mit Gold nach Hause schwimmen wird. Und wenn sie das selber auch gefühlt hat, dann waren das richtig schöne 1000 Meter, die sie dort am Ende noch zu bewältigen hatte. Alles dem Ziel entgegen, diesem Goldschimmer, der am Ende auf dem Siegerpodest um ihren Hals hängen wird. Platz 1, das wichtigste Resultat überhaupt. Strahlendes Grinsen, fettes Grinsen. Wir haben letzte Woche schon ganz viel drüber gesprochen. Eine Sache nervt mich dann aber doch, wenn die Sportschau schreibt in ihrem Artikel, dass Isabel Gose Weltmeisterin geworden ist, Zitat, in Abwesenheit der großen Stars wie Kathy Ledecky. Und da nerven mich zwei Sachen. Zum einen, dass man betonen muss, an Abwesenheit der großen Stars, kommen wir gleich nochmal zu, und dann nur einen nennt, Kathy Ledecky, und den auch noch falsch schreibt. Ey, liebe Sportschau, nee, macht eure Hausaufgaben, wirklich, macht sie wirklich, oder lasst irgendjemanden drüber lesen. Ruft mal Reik an, oder bei Rough Water End, oder ruft mich an, schreibt mir eine E-Mail, ist mir völlig egal. Aber lasst da bitte nochmal jemand drauf gucken, denn das ist halt falsch. Ja, Kathy Ledecky war nicht da, fein. Fair, dann wäre Kathy halt Weltmeisterin geworden, aber Kathy Ledecky schwimmt nie Kurzbahn. Nie. Als in Indianapolis mal der Weltcup-Station gemacht hat, war sie dabei, okay. Aber ansonsten waren sie alle da. Kibichnikova war da, Quadarella war da, Moesha Johnson war da. Das waren alles Finalistinnen in Paris, die sie hier hinter sich gelassen hat. Und das gilt es zu betonen, das ist wichtig nochmal. Und damit in der Summe der ideale Schlusspunkt eines rundum großartigen Jahres für sie. Ähnlich wie vielleicht auch für Sven Schwarz, müsste man ihn mal selber fragen, wie er das so gesehen hat jetzt hier in Ungarn. Er ist auch ein Abonnent geworden inzwischen auf Top 8 oder Top 10 Platzierungen. Platz 5 über 1500 Kraul, 14,22. Platz 4 über die 800 Freistil, 7 Minuten 33. Zwei neue Bestzeiten über die 1500 Meter, 4 Sekunden schneller geworden, über die 800 Meter, 6 Zehntel schneller geworden. Und ehrlicherweise, das macht einfach nur Spaß, ihm zuzuschauen. Es wirkt immer locker, es wirkt immer entspannt, dabei gleichzeitig auch super zielstrebig. Ist für mich, wenn ich das so von außen sehe, immer ein Sportler, den schubst du ins Wasser und du kannst sicher sein, du kriegst eine gute Leistung. Total easy, völlig ohne Frage. Hat immer irgendwie einen Spruch parat, immer ein Lächeln, immer irgendein Zeichen. Total entspannt, total easy. Schiebt sich auch Zug um Zug, Meter um Meter weg vom Feld. Total dominant, geht ein bisschen unter, weil Flo ihm nochmal einige Sekunden und Meter abnimmt. Da hat Sven aber noch ein paar Jahre, um sich dahin zu trainieren, wenn er überhaupt mal dahin kommt. Man darf auch nicht vergessen, was Florian für einen Ausnahmeathlet und Arbeiter und für eine Entwicklung genommen hat. Aber das war auch richtig, richtig gut. Also über die Langstrecken müssen wir uns keine Sorgen machen. Da haben wir genug Leute, die abzuliefern wissen. Und dann könnt ihr euch jetzt schon vorstellen, jetzt kommen wir ein bisschen zum negativen Punkt, denn das restliche Team wusste nicht so richtig zu überzeugen. Ich denke mal, Ole Braunschweig war ein bisschen enttäuscht, scheiterte im 100 Meter Rücken Vorlauf, war mit Sicherheit nicht das, was er sich ausgerechnet hat. 50,94 geht eigentlich sogar noch als Zeit, war die letzten Jahre immer so ein paar Zehntel schneller gewesen, okay. In der Staffel 51,05 ist auch irgendwie in Ordnung, 50 Rücken ins Halbfinale reingeschwommen, aber so richtig so, dass das Gelbe vom Ei war es jetzt eigentlich nicht wirklich. Zumal er letztes Jahr auf der Kurzbahn in 23,00 bei den Europameisterschaften in Otto Penn noch zu EM Silber geschwommen ist und da war er dieses Jahr dann doch mit 3 bzw. 5 Zehnteln weit genug weg, um die Leistung nicht zu wiederholen. Gut, gucken wir mal, wie es weitergeht dieses Jahr. Ist nur eine Standortbestimmung, ist jetzt nicht, das definiert nicht die ganze kommende Saison. Cedric Büsseling, 200 Meter lang, 1,56,11, 4 Sekunden unter Bestzeit, wird damit nur 22. Also das hat mich schon überrascht, habe ich ihn eigentlich deutlich weiter vorne erwartet, zumal er mit der Zeit 1,5 Sekunden schneller war als die doppeldeutschen Meister Finn Wendland und Tobi van Hagelen in Wuppertal. Und was für mich auffällig war bei Cedric, vor allen Dingen in Kraul, sah das nach richtig, richtig viel Druck aus. Ja gut, aber 200 Lagen ist jetzt auch nicht seine Hauptstrecke. Das sind ja eher so die 400 Meter. Dort in 4,06,73, 5 Sekunden schneller als damals beim Weltcup 2022 in Indianapolis. Sorgt am Ende für Platz 12 und auch keine Finalteilnahme. Zum Finale fehlten 2,5 Sekunden. Das empfinde ich dann doch schon auch als relativ viel. Und wir können vermutlich davon ausgehen, das Finale war so insgeheim das Ziel für den Olympiafinalisten über diese Strecke. Damit kommen wir zu den Brustschwimmern. Lukas Mazerat, Melvin Imodu, das Brustduo des DSV, war auch hier wieder Hand in Hand, Schulter an Schulter, Kopf an Kopf im Becken unterwegs. Über die 100 Meter Brust, beide im Vorlauf ausgeschieden. Kein Halbfinale, das fand ich hart überraschend. Das war ein wirklicher Schocker, damit war nicht zu rechnen. Kann sich vielleicht daher erklären, Melvin lernt die Kurzmann erst noch kennen. Wenn wir da mal in die Historie zurückgehen, dann ist er jetzt 18. geworden, 57,44, 4/10 schneller als bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften vor ein paar Monaten, also da ist Lerneffekt durchaus da, ist vorher erst zweimal auf der Kurzbahn unterwegs gewesen, 2022 in Berlin und 2021 in Berlin damals beim Weltcup, wenn ich das so richtig im Kopf habe, natürlich ein paar kleinere Wettkämpfe zwischendrin, aber ist dann doch nochmal was anderes, hier mit Vollfokus auf dieser Weltmeisterschaft unterwegs zu sein. Lukas Matzerath wiederum belegte Platz 21 in 57,61, schwamm in Melbourne vor zwei Jahren 57,04, war drei Monate jetzt in Australien unterwegs, fliegt da im Januar wieder hin, hat mit Sicherheit auch erstmal ein bisschen was anderes zu tun, als sich ganz dolle um seine Zeiten zu kümmern, sondern eher auch ein bisschen Lebenserfahrung, mal ein paar andere Sachen und da gerade so Umstellungen in einem anderen Land, geht mal hin und fragt bei denen nach, die in die USA geflogen sind und dort jetzt College sind. Die ersten Monate sind echt tough, also da sind nicht die Riesensprünge zu erwarten. Wenn wir aber bei Lukas schon mal die Melbourne-Zeit angesprochen haben und dort einen Schritt zurück oder zwei Jahre zurückgucken, was hat denn damals fürs Halbfinale gereicht? Eine 57,87. Da wären beide relativ locker drin gewesen dieses Jahr. Und die Entwicklung finde ich dann auch erstaunlich, dass man mit einer 57,4 hier nicht mehr ins Finale kommt, vor zwei Jahren aber mit einer halben Sekunde langsamer noch drin gewesen wäre. Und das ist auf der Kurzbahn da eine völlig andere Entwicklung, als wir bei Olympia auf der Langbahn gesehen haben, denn da hat der Brustschwimmen seinem Ruf als langsamste Schwimmart zu Recht alle Ehre gemacht. Über die 50 Brust schwimmt Melvin ins Halbfinale, bleibt dort 17 Hundertstel über dem deutschen Rekord, 25,98. Beeindruckende Leistung, wenn man überlegt, dass dieser 2-Meter-Koloss da sich ruckzuck um die Wand winden muss und sich dann wieder zurückschwimmen muss. 25,96 im Finale, nochmal 2 Hundertstel schneller, am Ende für ihn Platz 10. Ich glaube, ein Ergebnis, mit dem er da sehr, sehr zufrieden ist. Für Lukas heißt es Ausscheiden im Vorlauf. In Abu Dhabi vor drei Jahren reichte es noch fürs Halbfinale. Und den Rest gucken wir uns jetzt mal in den Staffelwettbewerben an. Denn da gab es viele, viele gute Nachrichten. Über die 4x200 Meter Freistil, neuer deutscher Rekord, führt das Quartett um Isabel Gose, Julia Mozinski, Nicole Meyer und Nele Schulze. Im Finale auf Platz 6 geschwommen, 7 Minuten 42,58. Das ist ein extrem positives Zeichen, dass hier die Frauen ins Finale geschwommen sind, nachdem sie das ja bei den Olympischen Spielen zugegebenermaßen ziemlich enttäuschend noch verpasst hatten. Der alte Rekord stand bei 7,46,3, also war 3,5 Sekunden, fast 4 Sekunden langsamer aus dem Jahr 2018. Und für mich eine Staffelbank, die vielleicht näher beleuchtet werden sollte, ist Nele Schulze, die im Vorlauf hier über die 4x200 in 1,54,2 die schnellste gewesen ist und inzwischen ein wahnsinnig fester, unverzichtbarer Bestandteil der diversen DSV-Staffeln geworden ist. War ja auch schon bei Olympia die schnellste in der 4x200 Meter Freistilstaffel, was eigentlich nicht so sein sollte, aber es ist, wie es ist, weil man auch mal festhalten muss, so überzeugend Isabel Gose in den Einzelwettbewerben ist, in den Staffelwettbewerben im Moment nicht so richtig, schafft sie das nicht, ins Wasser zu bringen. Punkt. Warum auch immer, mir völlig egal, aber das können wir als Fakt so festhalten. Denn wenn wir zurückgucken, schwamm sie in Abu Dhabi damals vor drei Jahren als Startschwimmerin in der Staffel noch eine 1,55, war es dieses Jahr in Budapest 1,56,2. Und ja, Isa hat ein wahnsinnig hartes Programm, 400 Freistil, 800 Freistil, 1500 Meter Freistil, mit den Medaillen, mit den Siegerehrungen, mit all dem Trubel, der da einhergeht und so weiter und so fort, auch bei Olympia, alles klar, weiß ich, sehe ich ein, verstehe ich, trotzdem finde ich hier die Lücke schon erstaunlich, so über eine Sekunde langsamer zu sein als in Abu Dhabi, damals schon schwer, also tue ich mir etwas schwer mit einer Erklärung. Auffällig, 4x200 Freistil Frauen, dass es international eine riesige Lücke gibt. Es sind die USA, die da wahnsinnig weit vorweg geschwommen sind, 7 Minuten 30 Weltrekord, dann 3 Sekunden dahinter die Ungarn und die Australierinnen, überraschend stark von den Ungarinnen, dann nochmal 3 Sekunden dahinter die neutralen Athleten und dann nochmal 4 Sekunden dahinter, also schon 7 Sekunden hinter einem Medaillenplatz im Finale, die Italienerinnen und dann kommen die Deutschen mit nochmal 2 Sekunden danach, also 12 Sekunden hinter den Siegerinnen auf Platz 6. Das ist echt weit. Das ist wirklich viel, viel Holz. Und da merkt man, dass es international eine Riesenlücke gab und die Amerikanerinnen und die Amerikaner hier in ihrer ganz, ganz eigenen Liga geschwommen sind. Die Firma 50 Freistil Mixed hat Nina Jazzi, Martin Wrede die Möglichkeit gegeben, internationale Luft zu schnuppern. Nele Schulze als Schlussschwimmerin 24.04, Nina 23.97, Martin mit der schnellsten Zeit 21.49 als Startschwimmer, Artem Selin im Wasser 21.76. Staffel belegt am Ende Platz 11 im Vorlauf, Artem als Startschwimmer im ähnlichen Bereich wie auch in der Einzelwertung, 21.77, halbe Sekunde über Bestzeit. Und wenn man sich da mal Videos und Bilder anguckt, dann ist auch klar, warum. Es ist ganz, ganz viel Arbeit an den Details, die dort gemacht werden muss. Geht ums Auftauchen, wann fängt der erste Zug an, der ist ein Stück zu spät, ist er noch ein Stück zu tief unter Wasser, es geht um die Tauchphasen, um die Wenden, wirklich diese ganzen kleinen Details, die auf einen 50 Graul dafür sorgen, dass es kein Zufallsprodukt ist, sondern akribische, harte, harte Arbeit an jeder winzigen Stellschraube, damit es am Ende ein perfektes Rennen wird. Und das ist ein Problem im gesamtdeutschen Team immer noch mit den Tauchphasen, mit den Wenden, mit den Abstößen. Die sind unterentwickelt. Wenn man das so international sich mal anguckt, werden wir später noch dazu kommen. Der Einzige, der da aktuell mithalten kann, ist Marius Kusch. Und damit zu den letzten beiden Staffeln der Männer. 4x200 Freistil männlich, deutscher Rekord. Der alte Rekord aus dem Jahr 2012 aus Istanbul. Damals noch geschwommen von Paul Biedermann, Dimitri Kolupar, Christoph Fildebrand und Yannick Lebherz. Die neuen Namen heißen Rafael Miroslav, KG Winkler, Timo Sorgius und Florian Welbrock. Wer hätte das gedacht? Wie sagte Florian so schön, er hatte die 200 Meter Freistil hier in der Staffel bestimmt nicht auf seiner Bingo-Karte, ähnlich wie Cedric Büssing. Und da konnte sich Flo doch den Kommentar nicht verkneifen. Guess I'm a sprinter now. Der ein oder andere Sprinter hat sich da bestimmt ein bisschen zusammengekugelt, weil 200 Meter Freistil als Sprint beschrieben werden, aber aus Florians Perspektive 10 Kilometer im Freiwasser ist das sicherlich richtig. Wenig überraschend war auch der langsamste in der Staffel 1,44,99, ohne jetzt, also es ist wie es ist, wenn Lukas Mertens nicht da ist, müssen wir kreativ werden, Cedric war auch irgendwas 1,45 den Dreh, aber können wir mal bitte drauf gucken, was Rafael und Timo Sorgius für Splits gemacht haben, Rafael 1,41,25 als Startschwimmer in der Staffel, Timo Sorgius 1,41,87 auf Platz 3. Das waren freaking beeindruckend schnelle Zeiten. Und dass das bei Rafael keine Eintagsfliege war, das konnte er im Einzel nochmal zeigen. Denn am letzten Tag war er der einzige Finalist des Deutschen Schwimmverbandes, der es in den Nachmittagsabschnitt geschafft hatte. Und dort nämlich dann über die 200 Meter Freistil war er Bestandteil eines wahnsinnig spektakulären Rennens, an dem auch er seinen Anteil gehabt hatte. Denn er ging die ersten 50 Meter unter Weltrekordsplit an, wendete als erster nach 50 Metern und hielt sich auf Rang 3 bis zur letzten Bahn. Also mit einem unfassbar beherzten Rennen ist er hier durch die Becken in der oder durch das Becken in der Duna Arena gepflügt und schlug am Ende nach 1,41,71 auf Rang 6 an. Das Feld schob sich Stück für Stück immer näher zusammen. Das war jetzt nicht so überraschend, dass er da die Medaille nicht nach Hause wird schwimmen können. 13,43 auf der letzten Bahn war deutlich die langsamste Bahn aller Teilnehmer. Aber diesen Mut, diesen Chuzpe zu haben, dort so von vorne wegzuknallen, das Ding, zu wissen, dass du am Ende bitterlich dafür bezahlen wirst, den musst du erstmal haben. Also wer das schon mal versucht hat und aus dem Schwimmsport kommt oder als Trainer, als Trainerin dort steht und den Sportlern sagt, ey, pass auf, 200 Kraul, wir gucken mal, das ist ja so in 2,20 vorbei oder in 2 Minuten 10, je nachdem, wie gut die Sportlerinnen und Sportler sind. Aber ich möchte, dass du die ersten 50 dich schon so tot schwimmst, dass die letzten 1 Minute 40 absolute Höllenshow für dich werden. Und den Mut musst du haben. Also das musst du wollen, dich dann 90 Sekunden diesen Schmerzen, diesem Kampf auszusetzen. Das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Und es ist auch gar nicht böse gemeint, da am Ende zu verlieren, denn das ist jetzt ein Bereich, wo du richtig was lernst, wo du wirklich was draus machst, denn die Baustellen liegen offen da, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Es geht schlicht und ergreifend darum, das Tempo auf den letzten 50, 75 Metern genauso hoch zu halten. Das sagt sich unfassbar einfach. Das ist wahnsinnig viel Trainingsarbeit, die da drin stecken muss. Und da reden wir nur über hartes, hartes Grinden. Das ist nicht ein bisschen Shishi und ein bisschen die Hand hier hinstellen und den Ellbogen dahin und bla. Das ist Grinden. Das sind 20 mal 100, Best Average, das sind harte Gebrochene, das ist Race-Pace-Tempo, das sind Intensitäten, Intensitäten, immer wieder und wieder. Viel Spaß dabei, der Lohn könnte in Singapur bei den Weltmeisterschaften lauern und ich freue mich da jetzt schon drauf, das zu sehen, was da passiert. Und dann gab es am Ende noch die 400 Meter Lagen der Männer am letzten Wettkampftag. Die haben es nicht ins Finale geschafft, sind als Zwölfter am Vorlauf ausgeschieden. 3:26.4, 2,5 Sekunden hinter der Finalqualifikation. Und es kommt jetzt ein relativ harter Satz. Mit den Rücken- und Delfin-Zeiten bist du international nicht konkurrenzfähig. Die 51.0 und die 51.3 reichen einfach nicht, um sich einen Platz im Finale zu erschwimmen. Punkt. Da kann man jetzt auch lange überlegen, ey, warum schwimmt denn nicht Marius Kusch die 100 Meter Delfin, der ist 2 Sekunden schneller oder schwimmt 1,5 Sekunden schneller. Dann kann vielleicht KG die 100 Meter Freistil schwimmen. Anderen Rückenschwimmer hatten wir ja nicht. War ohne da, hat sein Bestes, alles tutti, alles fein, so alles gut. Es war das, was es war nach dem Einzel so ungefähr zu erwarten. Dann sind wir aber immer noch nur 1,5 Sekunden schneller. Dann kann man vielleicht noch überlegen, okay, wir nehmen Martin Wrede am Ende raus, 47.0, ist uns ein bisschen langsam, setzen dafür KG Winkler oder Rafael Miroslav ein, die beide eine 46.2 geschwommen sind. Dann bist du so 2,3 Sekunden schneller und vielleicht sogar im Finale dabei. Warum Marius nicht geschwommen ist, müsste man mal bei ihm oder beim DSV nachfragen. Macht am Ende den Kohl auch nicht fett? Stattdessen gibst du lieber auf Platz 12 jetzt KG und Martin die Möglichkeit, WM-Luft zu schnuppern, sich ins Team zu integrieren, hier ihre Leistung abzurufen und zu lernen, wie das Ganze so funktioniert, wie man denn da so umgeht. Und die 100 Freistil von Martin machen mal richtig Mut, weil die 47.0 war nämlich 3/10 schneller, als ein gewisser Markus Deibler mit 19 Jahren geschwommen ist. Das war im Jahr 2009 in der Ära der Supersuits, also dieser auftreibenden Schwimmanzüge. Und realistisch gesehen viel schneller als die 47.0 wird es in diesem Jahr auch nicht. Also da war eigentlich der Beste im Wasser. Ich schwamm als Startschwimmer in der 400 Freistil Staffel 47.6, also voll in Übereinstimmung, 6/10 langsamer als Startschwimmer, Reaktionszeit, bla blub, wir hatten die Diskussion schon mal. Alles gut, das ist ein Ergebnis, das macht richtig, richtig Mut von Martin Wrede. Über Marius Kusch haben wir letzte Woche schon gesprochen, das erste Mal unter 22 Sekunden, 50 Delfin, das war das Hauptziel, hat er dann hinterher auch selber nochmal so betont und gesagt. War ein großartiges Meeting, großartiger letzter Wettkampf für ihn gewesen, der jetzt Abschied genommen hat von der internationalen Bühne. Und was bedeutet diese Kurzbahn-Weltmeisterschaft jetzt für den Deutschen Schwimmverband? Ich glaube, die Sache war ganz klar. Es ging darum, die Olympiastarterinnen und Starter nochmal zu präsentieren. Das ist gelungen. Es war ein großes Team dabei. Es war, glaube ich, eins der größten Teams seit 2018. Hangzhou, 2021 in Abu Dhabi waren es 14 Aktive. Das war damals auch nach Olympia gewesen. Und hier irgendwie für Schlagzeilen zu sorgen. Und ich glaube, die Vize-Weltmeistertitel von Isabel, von Florian, der Weltmeistertitel von Isabel, die guten Leistungen von Raphael generell, das ganze Meeting war Werbung für den Schwimmsport und dass die deutschen Sportlerinnen und Sportler hier mitgemacht haben, mitgemischt haben, dabei waren, dafür gesorgt haben, dass ein gewisses Medieninteresse darauf lag, das war die wichtigste Botschaft, die wir hier mitnehmen sollten, dass wir mitschwimmen, wenn die Weltelite unterwegs ist und dass wir sogar in einigen Strecken kontinuierlich zuverlässig dazu gehören. Meiner Meinung nach hätte das Ganze auch viel besser ehrlicherweise nicht laufen können. Es gab Titel, es gab Medaillen, ein Florian Wellbrock, der immer noch die Lichtfigur ist in der Außendarstellung. Also wenn du den Mainstream-Medien hier Spox oder Sportshow oder Sport1.de, whatever, den Namen Florian Wellbrock hinwirfst, dann sind die alle Feuer und Flamme. Bei Lukas Mertens auch, bei Isabel Gose mit Sicherheit auch. Aber Florian hat da immer noch mal einen anderen Stellenwert. Und das war ganz, ganz wichtig, dass hier wieder positive Schlagzeilen sind. Sicherlich auch vorher gezielt Druck rausgenommen von Bernd Berghahn in der Presse, okay, das ist sein Plan, das, in der Pressekonferenz. Und der ist ja auch voll aufgegangen. Lukas Mertens war nicht da, aber als Aufhänger, dass er erstmal dabei ist und als Geschichte erwähnt, schafft auch wieder Medieninteresse. Und vor allen Dingen auch dann in der zweiten Reihe die Staffeln, Sven Schwarz, Rafael Miroslav wussten zu überzeugen. Es gab starke Zeiten von Nele Schulze, Nina Jazzi, Timo Sorgius, mit Martin, Nina Jazzi, KG Winkler sind junge Sportler weiter ins Team rangeführt worden, denen dort die Zukunft gehören soll. Also glaube ich, und so ist jetzt irgendwie auch mein Eindruck, eine vorerst rundum gelungene Veranstaltung mit all dem Aufwand, den das war, also so ein KG und ein Raphael aus den USA dort einfliegen zu lassen oder ein Marius, mit Sicherheit nicht ganz einfach und mit Sicherheit nicht ganz billig, aber das hat sich für die Schlagzeilen gelohnt. Und damit können wir hier einen positiven Schlussstrich ziehen und uns einen Blick weiter richten auf die internationalen Schlagzeilen. Bei Blick auf die Internationals muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht zu sehr ins Schwärmen komme und nicht das Leuchten in den Augen kriege, denn meine Güte, war das ein Meet to Remember, habe ich hier aufgeschrieben. Also das war ja unfreaking fassbar. 30 Weltrekorde, die Zahl geistert ja überall rum im Moment. Absoluter Wahnsinn. Ich glaube, der arme Mai an den Kommentatorenplatzen wurde schon müde und irgendwann nutzt sich das ja auch ab, dass man da wieder irgendwie auf Weltrekordkurs unterwegs ist. Also frag sich ja schon, ey, was irgendwie 3-4 Mal ein richtiger Bohei ist, dann beim 7., 8., 12. Mal so, naja, okay, mal wieder, wissen wir ja schon. Auf jeden Fall ein witziges Trinkspiel gewesen eigentlich. Jedes Mal, wenn das Wort Weltrekord fällt, gibt's einen Shot. Für die jugendfreie Variante oder sportliche Variante 5 Liegestütz von mir aus. Und es weckte harte Erinnerungen an die ESL-Bubble 2020, an die Weltmeisterschaften in Rom 2009. Mehr oder weniger jeder Start ein Weltrekord. Das war absolut insane. Und es ist eine abnorme Zahl mit 30 Weltrekorden. Also das ist über ich glaube, 6 Tage ging das mit. Das heißt, es gab 5 Weltrekorde pro Tag in den Vorläufen, in den Halbfinals, in den Finals. Also man muss sich ja auch mal wieder vor Augen halten, was das bedeutet, Weltrekord. Weltrekord heißt, dass noch kein anderer jemals ever, und der Schwimmsport hat viele historische, großartige Namen gesehen, die absolut alienmäßig unterwegs waren, aber all die haben das nicht geschafft, das zu leisten, was dieser Mensch jetzt hier ins Wasser gebracht hat. Und das ist eine gigantomanische Zahl. Die es vielleicht zu erklären gilt. Und ich glaube, die Erklärung ist nicht, dass das Becken 24 Meter lang ist. So, da wird World Aquatics schon nachgemessen haben. Und das war es auch in der ESL-Bubble damals nicht. Und das wird es jetzt auch nicht gewesen sein. Sondern die Erklärung liegt in meinen Augen nämlich ganz woanders. Das Weltschwimmen macht gerade gigantische Sprünge. Also wenn ich mir die Frauenseite angucke, dann ist es dort das Delfinschwimmen, das Rückenschwimmen, das Lagenschwimmen. Kaylee McKeon, Regan Smith verschieben dort Schritt für Schritt die Grenzen im Rückenschwimmen. Eine Summer McIntosh macht das beim Delfinschwimmen. Eine Tori Husk, eine Gretchen Walsh machen das beim Delfinschwimmen auf den 100 Metern, Summer bei den 200 Metern, Summer McIntosh über die langen Strecken, über die 200, 400 Meter Strecken. Bei den Männern ist es das Kraulschwimmen mit Pan San Le. Im Delfinschwimmen ist es ein Lian Marchand, ein Noé Ponty. Im Brustschwimmen ist es ein Marchand, ein Quinn Haiyang, ein Adam Peaty, der die Grenzen verschoben hat, wo jetzt die ersten nachziehen. Im Lagenschwimmen ist es ein Lian Marchand. Wir haben auf so vielen Lagen und Strecken absolute Freaks gerade im Wasser, absolute Aliens, die nicht nur wild durchprügeln, sondern denen das wirklich Spaß macht, zuzugucken. Und das, was sich auf der Langbahn in den letzten Jahren abgespielt hat, in den letzten 2 Jahren, das überträgt sich jetzt auf die Kurzbahn. Das in Budapest war das Ergebnis der Schwimmentwicklung in den letzten 2 Jahren. Denn seit Melbourne 22, wenn man so will, hatten wir eigentlich kein echtes Kurzbahn-Event mehr. In 23 waren wir in Otepää bei den Europameisterschaften. Da waren ja alle froh, dass das Wiffen überhaupt einen Weltrekord gebrochen hat, sonst hätte es gar keinen gegeben auf der Kurzbahn letztes Jahr, weil der Weltcup auch Langbahn war. Na, davor war Melbourne, dann war Abu Dhabi, das war alles direkt nach Corona, da waren ja alle eh nicht so richtig fit. Dann war Corona und dann war schon Hangzhou 2018. Und wenn wir überlegen, was der Weltschwimmsport seitdem alles gemacht hat, dann ist das relativ verständlich, was wir zu sehen war und eigentlich erwartet will ich jetzt nicht sagen, wirklich nicht, weil ich glaube, eine Erwartungshaltung wirklich hat keiner formuliert nach Olympia. Viel zu vage, was dort überhaupt zu leisten imstande ist. Aber Kurzbahn-Events waren eh rar gesät und jetzt waren die Amerikaner noch dazu erstmals mit einer Elite-Truppe vor Ort, mit einer Kate Douglas, mit einer Gretchen Walsh, mit einem Jack Alexi, mit einem Christopher Giuliani. Giuliani heißt er, ist auch egal, mit einem Luke Hobson, dann kommen so Einzelfreaks mit Jordan Crooks dazu, mit einer Summer McIntosh und so weiter und so fort, mit einem Noe Ponti. Also es war schon viel, viel, viel Elite vor Ort, die hier richtig abgeräumt hat. Und auch stilistisch, muss man sagen, gab es massive Entwicklungen. Wir können jetzt hier ganz viel über die Namen reden und die das Weltschwimmen geprägt haben auf der Langbahn. Aber die Frage, die ja sich ergibt, ist, was machen die anders als all die Generationen vor ihnen? Das waren ja keine Blindfische. Die sind ja nicht reingesprungen in Baumwollhose und haben sich überlegt, boah, gucken wir mal, wer der Schnellste von uns ist. Die haben sich ja auch akribisch vorbereitet. Und wir sehen eine Entwicklung des Schwimmsports zu absoluter Perfektion, also wo in den Details extremst gearbeitet wird. Und das zeigt sich hier auch auf der Kurzbahn. Die Tauchphasen sind inzwischen bei den Frauen, bei den Männern schneller als das Schwimmen, und zwar in jeder Schwimmart. Nicht nur in Delfin und Rücken, das war ja der Grund, weshalb eine Maggie McNeil und ein Florent Manadou über die 50 Rücken den Weltrekord gehalten haben, weil sie so gut kicken konnten. Rückenschwimmer waren das nie gewesen, aber die konnten kicken. Und wenn du 30 Meter tauchst von 50, ist das ein relativ guter Vorteil. Jetzt kam Regan Smith und Maggie McNeil ist ihren Weltrekord los ist. Dazu kommen wir gleich nochmal kurz. Aber das Tauchen ist inzwischen so schnell geworden und so gut trainiert, dass es auch Sinn macht, über die 50, 100 Meter Freistil, über die 100 Meter Lagen, über die 100 Meter Delfin, über die 100 Meter Rücken, auch nach der dritten Wende noch bis an die 15 Meter ranzutauchen. Das war früher einfach wirklich undenkbar. Das gab es nicht. Wir sind ihnen nach 7, 8 Metern auch hochgekommen, weil sie nicht die Ausdauer hatten, nicht die Luft, nicht die was auch immer, um dort unter Wasser noch das Tempo reinzuholen. Und das ist halt unter anderem einer der Punkte, die hier passiert sind, weshalb es auf der Kurzbahn auch so nicht im Zehntelbereich zum Teil vorwärts ging, sondern im Sekundenbereich. Es ist der 100-Lagen-Weltrekord bei den Frauen, der sich in den letzten anderthalb Monaten um anderthalb Sekunden verbessert hat. Es sind die 100-Delfin bei den Frauen mit einer Gretchen Walsh, die sich um weit über eine Sekunde verbessert haben. Es sind die Lagen-Weltbestzeiten, die sich um Sekunden verbessert haben. Es sind die 400 Meter Freistil, die sich um Sekunden verbessert haben und so weiter und so fort. Es ist auch die 200 Meter Freistil bei den Männern. Ist, glaube ich, eine Sekunde schneller geworden oder so. Seit 15 Jahren war keiner so schnell wie Paul Biedermann und jetzt auf einmal eine Sekunde schneller. Das hat einen Grund. Weil die absolute Top-Elite der Amerikaner ist einfach die Schwimmnation jetzt hier vor Ort war und die Tauchphasen wirklich perfektioniert hat. Das merkt man jetzt hier und das sieht man jetzt auch hier. Und das sorgt dafür, dass am Ende 30 neue Weltbestmarken in der Dokumentation stehen. Und die Frage ist dann natürlich, wenn es so inflationär die Geschichtsbücher, die Rekordbücher neu geschrieben werden. Was bleibt denn da am Ende wirklich hängen? Was waren die Leistungen, die wirklich das Weltschwimmen verändert haben, also die Welt in Aufruhr gesetzt haben? Zumindest unsere kleine Schwimmwelt, unsere kleine Schwimmblase. Und in meinen Augen gibt es darauf nur eine Antwort. Und jeder, der was anderes sagt, ist zu tief im Schwimmgame drin. Es gibt eine Antwort auf die Frage, was war das Event, was das Schwimmen am nachhaltigsten prägen wird und was die meisten Schlagzeilen gebracht hat. Und das ist Jordan Crooks als erster Mensch unter der 20-Sekunden-Marke über die 50 Freistil. Die Mondlandung des Schwimmens war in meinen Augen der beste Vergleich, den ich hier gehört habe. So ähnlich wie damals in der Leichtathletik 100 Meter unter 10 Sekunden, jetzt hier die 50 Meter unter 20 Sekunden über den Vorlauf mit Weltrekord ins Halbfinale, dort wirklich ein perfektes Rennen ins Wasser gezaubert. Und was meine ich, wenn wir hier über perfekt reden? Es ist der perfekte Kraulsprint gewesen. Das sah man, dass er im Finale immer noch mit deutlich gewonnen hat, aber beileibe nicht mehr rankam an die Zeit aus seinem Halbfinale. Und er hat es Start, Tauchen, Wende, Schwimmen, alles auf ein Level gehoben, wo vor ihm keiner gewesen ist. Im Übergang aus der Tauchphase sieht man relativ deutlich, dass er viel höher liegt als alle anderen. Generell, die ganze Schwimmbewegung ist viel, viel höher. Man ist einfach schneller, wenn man über das Wasser schwimmt, als durch das Wasser. Punkt. Das ist so. Weniger Widerstand. Die Nase kommt bei ihm, also der Kopf ist lang, so wie man das lernt. C-Lizenz, ja, in Verlängerung der Halswirbelsäule. Also wie angewachsen, als wäre da so ein Stock. Aber sein ganzer Oberkörper schiebt sich so hoch, dass die Nase über der Wasserspitze liegt. Und da musst du erstmal hinkommen aus dem Breakout, aus dem Übergang. Das ist der absolute Wahnsinn. Gestreckter Arm, hohe Schultern, das ist Armkreisen vorwärts im Wasser. Tauchphase natürlich vorhanden, 10, 12, 15 Meter. Und dann schwimmst du 19,90 Sekunden und erreichst Dinge, die ein Caleb Dressel nicht geschafft hat, die ein Ben Proud nicht geschafft hat, die ein Florent Manodou nicht geschafft hat. Und alle haben es versucht, sogar Caleb Dressel mit den Supersuits, damals auch relativ legendärer Versuch gewesen, als ihm Speedo dort so einen Auftriebsanzug aus der 2009er-Ära hingestellt hat und gesagt hat, so, und damit schwimmen wir jetzt unter 20 Sekunden. Hat er nicht geschafft, aus zwei Gründen. Zum einen hatte Dressel in meinen Augen immer ein bisschen Probleme beim Start, es wird immer schief reingekommen, die Wasserlage verändert sich und, wie dann später rauskam, Greg Troy, sein Trainer damals, hates fun, mag keinen Spaß. Dressel hat wohl in der Woche vor diesem Rekordversuch 70.000 Yards absolviert im Training, 70 Kilometer Woche gemacht. Okay, kann man mal machen. Jordan Crooks ist jetzt hier 19,90 Sekunden geschwommen. Wir haben die 20-Sekunden-Marke durchbrochen. Damit gehören 4 von den 10 schnellsten Zeiten jemals gehören ihm. Also es ist auch nicht so, dass das jetzt völlig vom Himmel fällt. Und ich möchte ehrlicherweise einen Prime Caleb Dressel 2020 ESL Bubble in Budapest schwimmen sehen gegen die neuen Weltrekordhalter, gegen einen Jordan Crooks, gegen einen Noi Ponti in den 100 Meter Delfin. Also das wäre echt etwas, dafür würde ich richtig viel Geld zahlen. Damit sind wir beim zweiten Rennen, das für mich hängen bleiben wird, und das ist Noi Ponti mit den 100 Delfin. Wir fangen mal langsam an und sagen 100 Lagen. Gutes Rennen, weit weg von Calebs Weltrekord, aber was er dort gebracht hat, das sah nach dem Brustschwimmen alles nach einem engen Feld aus. Und dann kommt die Tauchphase zum Kraulschwimmen. Noi bleibt 13 Meter unter Wasser, taucht auf und hat zack, eine Dreiviertellänge Vorsprung. Das Ding ist durch an der Stelle. Das war unglaublich. Und das ist genau der Punkt, der ihm auch den 100-Delfin-Weltrekord sichert. Wenn Caleb schon ein richtig, richtig guter Taucher war, dann hat das die neue Generation an Schwimmern an ihm als Beispiel nach vorne gebracht. Noi bleibt über die 100 Meter Delfin 700stel unter dem Dressel-Weltrekord und ist danach auch super emotional im Interview. Sagt, ey, das bedeutet mir so viel, dass ich diesen Weltrekord gebrochen habe. Das ist der das war mein Ziel, mein Traum, hier hinzukommen. Und das sah beim Weltrekord noch nicht so, also beim Weltcup noch nicht so richtig danach aus. Und wenn du da bei Ponti, was ich so beeindruckend finde, ist, das sieht man im Fernsehen immer relativ schlecht, aber wenn die Kamera mal so nebenher fährt oder man ein etwas anderes Video sieht als nur die Draufsicht von weit weg, dann ist es unfassbar, mit welchem Tempo er die Arme durchs Wasser wirft und durchs Wasser bewegt. Das ist krass, also das kriege ich an Land, in der Luft ja schon kaum hin, und er macht das einfach im Wasser. Absoluter Wahnsinn. Schwimmt neben dem 100-Delfin-Weltrekord auch noch über die 50-Meter-Delfin-Weltrekord 21,32. Der stand vorher, bevor Noi Ponti kam im Weltcup, und hier bei 21,75, das sind 4 Zehntel, die dort weggeknapst wurden jetzt in den letzten 1,5-2 Monaten. Auch das echter Wahnsinn und zeigt die Lernkurve, die die Top-Athleten hier über die Kurzbahn einfach hinlegen. Über die 100 Meter Delfin ist jetzt so, dass Noi Ponti, Caleb Dressel, Chet LeClos die 7 schnellsten 100 Delfin-Zeiten aller Zeiten halten. Auch mal eine Erwähnung wert. Damit kommen wir zum dritten und letzten Rennen, das für mich dieses Meeting geprägt hat auf der Männerseite. Und das ist Luke Hobson. 4x200 Freistilstaffel, Finale. Die Welt, Besten der Welt, prügeln sich um den Titel, um die Goldmedaille, um die Prämie von World Aquatics. Und Luke Hobson geht für die Amerikaner als Startschwimmer ins Wasser, schwimmt seine 8 Bahnen und kommt dann raus. Und ich erinnere mich noch richtig, richtig gut, dass ich vom Tablet saß und dachte so, Raphael, 1,41. Der Luke, der war ganz schön weiter vorne. ist der gerade Weltrekord geschwommen? Also es war so, okay, was, also auf jeden Fall war er ziemlich nah dran und das war schon ganz schön krass. Biedermanns Weltrekord stand bei 1,39,4. Als Startschwimmer in der Staffel Luke Hobson 1,38,9. 4 Zehntel drunter als erster Mensch unter 1,39. Und das war eine wirklich dominante Vorstellung, weil du ja in diesen Staffeln werfen alle Nationen ihre besten Schwimmer oder zweitbesten vorne weg, weil du nicht direkt hinten liegen willst, um dann dich durch die Wellen nach vorne kämpfen zu müssen. Und wenn du es schaffst, dort als Startschwimmer dir eine Länge Vorsprung oder mehr herauszuschwimmen, dann ist das schon mal etwas, wo so mindblown, also fliegt dir kurz die Schädeldecke weg. Dass das Ganze keine Eintagsfliege war, zeigt er dann im Einzel. Dort nochmal Weltrekord unterboten als 38,61, nochmal 3 Zehntel schneller, damit am Ende 7 Zehntel schneller als Paul Biedermann bei seinem Weltrekord. 7 Zehntel ist richtig viel. Das klingt immer so wenig, aber schwimmerisch ist es echt viel. Das ist wirklich lang und weit. Das ist gute halbe, dreiviertel Körperlänge, gerade in Kraul. Und spannend auch, wie er das gemacht hat. Von vorne weg und dann versuchen, das Tempo zu halten. Also seine Zwischenzeiten werden immer langsamer über die 25er. 10,9, 12,2, 12,3, 12,3, 12,5, 12,6, 12,9. Dann hinten raus 12,7. Also es wird immer ein bisschen langsamer. Aber okay, so ist es. Raphael hat es ja auch versucht im Finale. Über die 200 Meter Freistil, so musst du die 200 Kraul schwimmen. Von vorne weg und dann gucken, dass du irgendwie ins Ziel kommst. Gucken, wofür es reicht. Luke Hobson jetzt schon wieder in den USA, war schon wieder für seine College-Mannschaft im Wasser gewesen. Durfte sich bestimmt einige Glückwünsche abholen. Aber diese 200 Freistil gehen für mich auch völlig unter, weil das so ein, das war der älteste Weltrekord, der noch existiert hat auf Männerseite, 15 Jahre alt. Und der war auf einmal weg. Das war nicht wie bei Jordan Crooks, wo alle nach dem Vorlauf so, wow, vielleicht ist er der Erste unter 20, sondern es war so, ja, Luke springt rein und 98 Sekunden später, 99 Sekunden später, ah, tada, Weltrekord. Es war so, und dann auch noch in der Staffel, also es hat ewig gedauert, bis das überhaupt verarbeitet worden war, war so, hä? Okay, also hat er das jetzt, Protokoll gucken? Ja, hat er, krass. Okay, können wir das nochmal feiern? Also können wir das nochmal zelebrieren? Können wir das mal wirklich hervorheben und sagen, wow, wirklich, wow, 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 wow. Das war die 3 Starts auf der Männerseite, die für mich wirklich outstanding waren. Da waren noch viele andere mit dabei. Weltrekordflut gab es auch bei den Frauen. Absolut getragen von Gretchen Walsh, Kate Douglas und Summer McIntosh. Und Gretchen Walsh hier die absolute Überschwimmerin dieses Meetings. 11 Weltrekorde aufgestellt innerhalb eines Wettkampfes, einer Meisterschaft. Die bisherige Bestmarke waren Mike Spitz und Michael Phelps mit jeweils 7 Weltrekorden. Gretchen Walsh hat mehr Preisgeld verdient als jede andere, nicht Sportlerin, sondern mehr Preisgeld als jede andere Nation. Sie fliegt mit $290.000 mehr nach Hause. Klar, du musst dafür ein absoluter Alien-Athlet sein. Sicher, kriegt nicht jeder, klar. Aber $290.000 dafür, dass du hier mal 6 Tage schnell geschwommen bist, das ist ein guter Tageslohn und damit kriegst du ein paar Jahre schon rum. Also das ist schon echt ganz geil. So, so ein Ding mit den Preisgeldern, da hat sich World Aquatics viel auf die Schulter geklopft, wie viel da dieses Jahr ausgeschüttet wurde und völlig zu Recht auch. Sie hat Dinge geschafft, die keine andere geschafft hat. Niemand jemals vor ihr. 11 Weltrekorde, haben wir schon gesagt. Preisgeld, 100 Delfin, 3 Starts, 3 Weltrekorde. Im Vorlauf, im Halbfinale, im Finale. Das hat auch vor ihr noch nie jemand geschafft. Und da kann man jetzt auch sagen, also richtig überraschend kommt das nicht. Studiert in Virginia an der University. Die sind ganz viel auf Meterbahn schon geschwommen, gerade in Vorbereitung jetzt auf die Weltmeisterschaften. Und Gretchen Walsh hat bei den US-Trials Hinblick auf Olympia einen neuen Delfin-Weltrekord über die 100 Meter auf der Langbahn aufgestellt. Also die kann das durchaus, dieses Schmetterlingsschwimmen, was vielen ja so schwer fällt. Und hat jetzt hier eine wahnsinnig steile Lernkurve auf der Kurzbahn hingelegt. Klar, wenn du gut tauchen kannst, bist du schon mal gut dabei auf der Kurzbahn und dann kannst du noch ein bisschen mit dem Timing arbeiten an den Wänden und das übers Vorlauf, Halbfinale, Finale, bist du halt dort mit dabei. Und dass Gretchen Walsh hier so abräumen konnte, liegt einfach darin begründet, dass sie das zweite Mal überhaupt erst auf der Kurzbahn unterwegs war. Und das erste Mal war auch erst dieses Jahr im Oktober 24, als sie 100 Meter Lagenweltrekord schwamm. Hat jetzt hier in Budapest auch aus der 55,98 vom Oktober jetzt hier eine 55,11 in Budapest gemacht. Also nochmal 8 Zehntel schneller. Und ich glaube, vorher war es irgendwas eine 56 mit oder sowas, 56,5, irgend so ein Bums. Absoluter Wahnsinn. Hat über die 100 Meter Delphine Maggie McNeil als Weltrekordhalterin abgelöst. Ist jetzt hier die erste Sportlerin, die unter 54 Sekunden und dann auch unter 53 Sekunden geschwommen ist, die 100 Meter Delphine. Als erste unter 24 Sekunden über 50 Meter Delphine hebt die Tauchphase die Delphine Kicks auf ein völlig neues Level. Das kann man sich auch unter Wasser mal angucken, wie viel der Oberkörper dort mit Kontrolle mitarbeitet, diese Welle wirklich in die Füße sich fortsetzt. Da wackeln auch die Hände ein bisschen mit. Das ist, da werden sich noch viele, viele Analysten dran abarbeiten, warum, wie sie das dort so macht und wie man das weiter übertragen kann. Am Ende des Tages nichts Neues, also nichts, was man noch nie gesehen hätte. Das ist nicht ein Blockstart, bei dem man seitlich ins Wasser fällt oder irgend sowas. Das ist auch alles bekannt, dass man unter Wasser schneller ist, aber sie jetzt hier in Perfektion über jede einzelne Strecke. Holt insgesamt noch, ich glaube, 7 Goldmedaillen, 7 Titel sind es für sie. Ey, come on, so, wie viel mehr Zahlen, Daten, Fakten möchtest du dazu eigentlich hören, um zu wissen, dass es, ja, die beste Sportlerin dieses Wettkampfes war. In Gretchens Schatten ein bisschen unterwegs, 2 weitere US-Frauen, Kate Douglas, schwimmt jetzt hier wieder 200 Brust-Weltrekord, hat damit in den letzten anderthalb Monaten aus einer 2:14,5 eine 2:12,5 gemacht, 2 Sekunden verbessert, schwimmt außerdem Weltrekord über die 200 Meter Lagen, bricht damit eine Marke von Katinka Hossschuh aus dem Jahr 2014, 2:01,63, jetzt die neue Bestzeit, steht dann aber über die 50 Kraul 100 Kraul 100 Lagen im Schatten von Gretchen Walsh. Aber ist ein wichtiger Bestandteil der US-Staffeln, die insgesamt 5 Weltrekorde aufstellen. 4x100 Freistil Frauen, Männer, 4x200 Meter Freistil der Frauen, der Männer. Die Frauen dort auch 3 Sekunden vor dem Rest der Welt, die Männer auch völlig außerhalb der Welt und über die 400 Meter Lagen der Frauen schwimmen sie auch zu Gold und Weltrekord. Und da bieten den alten Weltrekord um 4 Sekunden, sind 7 Sekunden vor der Silbermedaille im Ziel. Mit einer Staffel, die als All-Star-Team durchgehen wird oder durchgeht. Punkt. Regan Smith, Lily King, Gretchen Walsh, Kate Douglas. Und da sagst du, wenn du die 3 Namen liest, eigentlich schon Lily King über die Bruststrecke ist hier so ein bisschen das schwache Glied der Kette. Also ist schon die, wo es am engsten ist zur restlichen Weltkonkurrenz. Und Lily King als schwaches Glied einer Lagenstaffel zu bezeichnen, das sagt mehr über diese Staffel aus als über Lily King. Das ist der absolut. Also du hast die Weltrekordhalterin über die 100 Delphine drin, du hast die Weltrekordhalterin über die 100 Meter Rücken drin, du hast eine Meistermedaillengewinnerin mit Lily King und mit Kate Douglas über die 100 Meter Kraul. Also viel mehr geht nicht. Das ist absoluter Shit hier über die 4x100 Meter Lagen. Regan Smith, auch gerade kurz erwähnt, geht beinahe unter zwischen den gerade beiden genannten. Schwimmt 50 Rücken-Weltrekord, luchst den Maggie McNeil ab, schwimmt 100 Meter Rücken-Weltrekord als Starterin in der Mixstaffel 54,19. Der zählt aber nicht, weil es eine Mixstaffel ist. Blöd. Also springt sie in der Lagenstaffel nochmal rein. 54,02, nochmal schneller, 2 Zehntel schneller als ihr Weltrekord aus Singapur von vor 5 Wochen. Und hält damit jetzt den Weltrekord über die 50, 100 und die 200 Meter Rücken auf der Kurzbahn, auch auf der Langbahn gehört, glaube ich, 1 oder 2 ihr. Hebt das Rückenschwimmen zusammen mit Kaylee McKeon auf ein völlig neues Niveau. Ist da unterwegs, auch wieder hohe Wasserlage, schneller Abdruck, Dinge, die wir hier in Deutschland nicht lernen, gerade Armzug mit Sicherheit verkaufe ich mich für, muss über die 200 Meter Rücken Summer McIntosh abwehren, die für mich die 4. Sportlerin dieses Meetings ist und ihren Namen werden wir noch ganz, 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 ganz oft hören, absoluter Freak of Nature, die nämlich die 200 Meter Rückenschwimmen dafür auf die 200 Meter Lagen und eine ziemlich sichere Goldmedaille verzichtet, aber sagt, och, das Rückenschwimmen ist auch irgendwie nett, gucken wir uns das mal an auf der Kurzbahn, bleibt neben Regan Smith als einzige unter der 2-Minuten-Marke, schwimmt einen World Junior Record, also die schnellste Juniorin, die jemals unterwegs gewesen ist, stellt gleichfalls Weltjuniorenrekorde ebenso wie Weltrekorde auf über die 400 Freistil, 200 Delfin und 400 Meter Lagen. Und pulverisierte diese drei Weltrekorde förmlich. Also ist über die 400 Meter Freistil, glaube ich, 2 Sekunden schneller als der bisherige Weltrekord. Über die 200 Meter Delfin ist es Mireia Belmonte, die da ihren Weltrekord verliert. Und über die 400 Meter Lagen, weiß ich jetzt gar nicht, ist auch egal. Man muss sich nochmal vor Augen führen, dass sie mit erst 18 Jahren hier schon wirklich ganz, ganz oben in der Spitze angekommen ist. Sie ist die Benchmark. Offensichtlich über die 400 Kraul, 200 Delfin, 400 Meter Lagen, mit Sicherheit auch über die 200 Meter Lagen, über die 200 Meter Rücken gewinnt sie Medaillen. Also sie kann alles. Das ist quasi der heilige Gral. So, sie ist ihre eigene Lagenstaffel, wenn man das mal so sagen will. Schwimmt mit unfassbar viel Gefühl, gleichzeitig mit einer irren Dynamik, schiebt so viel Wasser weg, um da in dieses Tempo aufbauen zu können. Das macht auch richtig, richtig Spaß, ihr zuzugucken, und es sieht auch immer super leicht aus, als hätte sie so gar keinen Druck und gar keine Erwartungshaltung, die sie da irgendwie fühlt. Ganz im Gegensatz zu mir als Zuschauer an den Fernsehbildschirmen, ich habe echt richtig, richtig viel gefühlt. Diese Kurzbahn-WM fand statt in einem Jahr der Olympischen Spiele, und in einem Jahr mit den Olympischen Spielen zu konkurrieren, ist wirklich undankbar, ist eine richtig unschöne Angelegenheit. Und trotzdem hat während dieser 6-tägigen Titelkämpfe eigentlich keiner so richtig über Paris 24 gesprochen, weil so viel in diesem Becken passiert. Es war ein absolutes Feuerwerk des Schwimmens, und ich würde gerne nochmal nur einen Zusammenschnitt entweder der Finals oder generell der Nachmittagsabschnitte sehen. Nur die Rennen aneinandergereiht, ohne Interviews, ohne Siegerehrungen, ohne so lange Pausen dazwischen, also sprich eine Stunde schwimmen oder so. Ich glaube, dann kommt das noch besser rüber, noch komprimierter. Denn das ist etwas, was ich bemängel, vielleicht manchmal etwas länglich. Und da spreche ich jetzt aus Zuschauersicht und möchte eigentlich sagen, nehmt euch ein Beispiel an der ISL, lasst die Siegerehrung weg, knallt viel eher das Programm durch. Man kann gerne mehr Feierei machen für einen Weltrekord oder für eine geile Leistung. Vielleicht auch sich überlegen, wie können wir die Weltmeister und die Platzierten noch zielstrebiger und zügiger ehren, dass das tatsächlich nicht ganz so lange dauert. Dafür haben sie ja schon extra die Siegerehrung mit dem gemischten Podium eingeführt. Tolle Erfindung meiner Meinung nach. Kann aber auch verstehen, wenn man das doof findet und sagt, da wird doch die Einzelsportlerin, der Einzelsportler seines Momentes beraubt, wenn er sich das Podium dort teilen muss. Am Ende mal die Aktiven fragen, wie die das denn so empfinden. Es ging an der Stelle etwas schneller. Was ich cool finde, ist tatsächlich, dass die Schwimmerinnen und Schwimmer inzwischen ein Gesicht bekommen. Bei den Fernsehübertragungen ist das kein Zufall, dass da unten die Teamkameraden am Beckenrand stehen, um zu gratulieren, um für die Umarmung bereitzustehen, dass es ein Siegerinterview mit Elizabeth Beisel oder John Mason gibt, damit die Schwimmerinnen und Schwimmer ein Gesicht bekommen, einen Charakter, eine Aussage, ein Hurray, dass man dort mitfiebern kann, dass man nicht nur Kappe und Brille sieht, sondern auch mehr Mimik, mehr Gestik, mehr menschlich, mehr Wiedererkennungswert ist, glaube ich, das. Das finde ich total super und tue mich dann deshalb auch schwer zu sagen, na okay, wir schaffen den ganzen, das ganze Shishi am Beckenrand eigentlich ab. Als Reporter und Moderator-Sicht sage ich danke für die Siegerehrung. Zum einen, weil die Sportlerinnen und Sportler natürlich ihren Moment haben sollen und ihre Ehre und dort in aller Öffentlichkeit gezeigt werden soll, ey, ihr habt gewonnen, auch das wieder Personality schaffen und Visibility, also Sichtbarkeit. Man kann einmal kurz durchschnaufen als Zuschauer, als am Beckenrand kurz auf Toilette gehen und so. Und es entlastet all diejenigen, die irgendwie Doppelstarts hatten, also die zweimal in diesen Finalabschnitten ran mussten. Die hatten dann etwas mehr Pause, das ist natürlich auch nicht zu verachten. Summa summarum, großartig. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Ich fand diese ganze Kurzbahn-Saisonhälfte mit dem Weltcup, mit den DKM, mit der Bundesliga DMS, mit der DMSJ, mit der Kurzbahn-WM hat genau das gehalten, was man sich vom Schwimmen verspricht. Super dynamisch, super schnell, super kurzweilig, tolle Gesichter, tolle Geschichten, es bewegt sich richtig was, man kann da auch was sehen, erkennen, erklärt bekommen, so, es sind nicht einfach, na okay, ist der Anzug, er liegt höher oder sie liegt höher, sondern es passieren wirklich technische Dinge, auch über Wochen hinweg, wo eine Entwicklung zu sehen ist oder sogar innerhalb des Wettkampfes, siehe Gretchen Walsh. Also das hat richtig, richtig Spaß und richtig, richtig Lust auf mehr gemacht für nach der Sommerpause, wo es dann weitergeht, entweder in heimischen Wettkampfbecken oder ja dann Richtung Quali-Events, Richtung mittlere, kleinere Höhepunkte, wenn dann wieder so Meetings in Luxemburg sind, Mare Nostrum Tour, Sette Colli, die dort alle kommen und so weiter und so fort. Und dann endet das Ganze ja mit der WM in Singapur oder mit den Junioren-Europameisterschaften oder den Junioren-Weltmeisterschaften. Die ja auch in Europa stattfinden werden, nämlich in Otopin, in Rumänien, dort wo letztes Jahr die Kurzbahn-EM gewesen ist. Vorher geht es aber weiter mit den heimischen Wettkämpfen. Das Dresdner Christstollen-Schwimmfest findet statt am Wochenende, jetzt vom 20. bis 22.12. Da nochmal der dicke Aufruf. In den Shownotes ist eine Petition verlinkt, weil nämlich den Dresdnern die Förderung für die Schwimmbäder gestrichen werden soll und das würde dazu führen, dass dort Schwimmen quasi unbezahlbar und unmöglich wird. Da habt ihr eine Petition, wo ihr sagen könnt, wie dumm ihr das findet und wie dämlich und wie blöd da doch manche sind. Dort unterschreiben, draufklicken, unterschreiben und dann könnt ihr euch wieder eurem Tagwerk widmen, dem Geschenk einpacken oder ähnlichen. Es gibt in Niebüll den Vormittag der Bestzeiten, auch immer schön. Und in Magdeburg startet die Elite aus Magdeburg und Chemnitz zum 19. Pokal der Landeshauptstadt. Damit sage ich danke für ein ganz, ganz wunderbares Jahr 2024 mit extrem vielen Highlights, die wir im Januar näher beleuchten werden. Möchte an der Stelle auch nochmal loswerden, wie wahnsinnig dankbar und glücklich ich mich schätzen darf für eure Unterstützung, für eure Wertschätzung, für eure Mails, Nachrichten, Spenden, für euren Support, für all das, was mich hier erreicht. Ich weiß das extrem zu schätzen und nehme das gar keinesfalls für selbstverständlich hin, sondern bin da wirklich jedes Mal hoch erfreut, wenn ihr mit mir in Kontakt tretet und eure Wertschätzung ausdrückt. Und das alles hier ist ja nur möglich, dieses ganze Hörspiel rund um das chlorierte Wasser, weil es dort draußen so viele engagierte Trainerinnen und Trainer, Schwimmerinnen und Schwimmer, Kampfrichterinnen und Kampfrichter und Ehrenamtler bitte gibt, die mindestens genauso viel Herzblut in diesen Sport stecken, wie wir das als Berichterstattende und als Fotografen und als alle, die für die Präsentation dann zuständig sind, tun. Ihr alle da draußen, die euch für den Schwimmsport engagiert, ihr sorgt dafür, dass alle eine maximal schöne Zeit haben und ohne euch gäbe es das alles hier nicht und ich wüsste mit meinen doch so raren freien Stunden eigentlich gar nichts mehr anzufangen und müsste mich vielleicht einfach langweilen. Von daher vielen, vielen Dank, dass ihr das möglich macht und danke, dass ihr das alles hier wertschätzt und so auch herzlich und wohlwollend gutiert. In diesem Sinne, habt eine erholsame Winterpause. Kommt gut ins neue Jahr und ich sag mal jetzt so, 2 Wochen Pause, macht ein paar Sachen, die euch glücklich machen, was auch immer das sein soll und dann geht's 2025 gesund und voller Tatendrang weiter. Ich sag Tschüss für heute, das war's von dieser Stelle, wir hören uns am 10., es müsste der 10. Januar sein, am 10. Januar wieder, das war's jetzt erstmal heute, hier von mir ein frohes Silvester, guten Rutsch. Danke für 2024. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächstes Jahr. Ciao.